Herr, wir genießen diese Gegenwart. Du bist einfach wunderbar. Und wir können nur sagen, Jesus, du allein bist würdig, Herr. Und wir feiern diesen besonderen Tag heute in dem Bewusstsein, dass du am Kreuz, Herr, für all unsere Fehler gestorben bist. Danken dir dafür. Auch, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprechen willst und uns wieder ganz neu beleben willst. Amen. Wir feiern heute mit Karfreitag den Auftakt unseres Osterfestes. Und Karfreitag ist ein ganz besonderer Tag, wobei das Wort Kar aus dem althochdeutschen Kara stammt, das so viel bedeutet wie Klage, Kummer oder Trauer. Normalerweise sind etliche Geschäfte, eigentlich fast nahezu alle Geschäfte, insbesondere die Diskotheken, geschlossen. In dieser besonderen Situation sind wir das nicht anders gewohnt, aber normalerweise herrscht auch Tanzverbot am Karfreitag, an diesem stillen Tag. Und als ich noch jünger war, wusste ich nicht, wie ich am Karfreitag reagieren sollte. Meine Eltern meinten, an einem Feiertag, da muss man sich ausruhen, das ist ein Ruhetag und ich finde, das ist ein richtig guter Vorsatz. Hausaufgaben, Lernen oder große sportliche Aktivitäten oder mit Freunden ausgehen, das war jetzt nicht so groß erwünscht. Und so stellte dieser Tag für mich als Vielbeschäftigten eine große Herausforderung dar, diese Langeweile irgendwie auszufüllen. Und ich fragte mich damals, was macht man so an einem Gedenktag? Darf ich an einem Karfreitag fröhlich sein oder muss ich traurig sein? Andere haben gesagt, okay, man muss vielleicht schwarze Kleidung tragen. Schließlich ist ja vor 2000 Jahren tatsächlich jemand gestorben. Keiner bringt einem das bei, wie man so richtig sich verhalten soll. Und das klingt jetzt ein wenig komisch, so richtig konnte ich gar nicht traurig sein, denn ich kannte das Happy End, dass Jesus Christus letztendlich von den Toten auferstanden ist, was wir letztendlich auch am Ostersonntag feiern. Und so steckte ich als junger Kerl tatsächlich in einem Dilemma, das sich über mehrere Jahre hinzog. Möglicherweise weißt du auch nicht, ob du dich freuen sollst oder ob du traurig sein sollst, gerade wenn wir gemeinsam nachher das Abendmahl feiern und an den Tod Jesu denken. Und ich will dich ermutigen, du darfst dich freuen, denn wir kennen das Happy End. Ohne das Kreuz gibt es keine Auferstehung. Ja, denn es ist die zentrale Botschaft von einem Gott, der Menschen verliebt ist, der uns nicht aufgegeben hat, obwohl der Mensch die Beziehung zu ihm und den Garten Eden mit Füßen getreten hat. Und was wir heute tun ist, wir halten inne und nehmen diesen Tag zum Anlass, ganz bewusst über das Leben von Jesus nachzudenken. Und meine Predigt soll heute eine Hommage auf das Leben von Jesus sein. Dazu schauen wir heute gemeinsam in das Buch von Markus, einer der vier Bücher in der Bibel, die ganz besonders über das Leben von Jesus berichten. Was das Besondere ist an Markus ist, das ist das chronologischste Buch. Es ist auch das kürzeste Buch. Ich finde eine geniale Zusammenfassung. Also wenn du richtig Interesse hast, hey, was hat das mit dem Leben Jesu auf sich, dann ist es die geniale Wahl, eine super Zusammenfassung zu lesen von dem Buch Markus. Er lässt nämlich gleich die Geburt aus und beginnt mit der Taufe. Und Markus beschreibt das Anfang von dem Leben Jesu so, und zwar in Markus Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, riss der Himmel auf und er sah, wie der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und in Vers 12 lesen wir: Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus, in die Wüste zu gehen. Gleich nach seiner Taufe kam Jesus in die Wüste. 40 Tage Fasten, 40 Tage Prüfung. Jesu Macht wurde tatsächlich auf die Probe gestellt. Und nach der bestandenen Prüfung ging es gleich los. Markus beschreibt es folgendermaßen, ich lese nur so ein paar kleine Ausschnitte davon. Und sie gingen nach Kapernaum. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, Und nach einigen Tagen, und er ging wieder hinaus, und er ging wieder in die Synagoge, und Jesus ging weg, und er steigt auf den Berg. Wenn jetzt ein Deutschlehrer Markus bewerten würde für Grammatik, dann würde es tatsächlich eine glatte 4 geben für die vielen Wortwiederholungen, für dieses und. Aber das Besondere, was Markus hier einfach ausdrücken will, Jesus ist in voller Aktion. Jesus tat sehr viele Wunder. Markus erwähnt sogar mehr Wunder als die anderen Berichte. Jesus hat erlebt, was es bedeutete, gehypt zu werden. Er hatte seine Fans, die ihm zujubelten. Der Star-Kult war teilweise so schlimm, dass die Masse ihm überall folgte, auf Schritt und Tritt, dass es sogar den Jüngern, die ihm folgten, sogar einfach wirklich zu viel war. Die sagten, hey, wir können nicht mal einen ruhigen Ort finden, um zu essen. Schick die Menschen einfach weg. Jesus wusste, was es bedeutete, Stress zu haben. Jeden Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, die Leute waren hautnah dran. Sie hatten Erwartungen an diesen Wunderheiler. Und glaub mir, eine fehlende Selbstbeherrschung oder ein schlechtes Wort, irgendeine Zeitung hätte damals sicherlich darüber geschrieben, sei es die Jerusalemer Post, oder zumindest würden wir heute davon wissen. Jesus hatte auch Herausforderungen. Die religiöse Elite, sie ging mit ihren peniblen Regeln und todgefährlichen Fragen Jesus manchmal echt auf den Keks. Fernab von jeder Realität, fernab von Gottes Plan, anstatt Freiheit zu bringen, brachten sie Gefangenschaft in peniblen Gesetzen. Dann kamen seine Jünger, die Azubis, die die Dinge einfach nicht verstehen wollten. Und wir lesen in Markus 9, Vers 19, wie lange muss ich euch ertragen, bis ihr glaubt? Der perfekte Gott kommt scheinbar mit dem Menschen an seine Grenzen. Aber was ich so bemerkenswert finde, er verliert nie die Geduld mit den Menschen und er verliert den Menschen nicht aus dem Fokus. Was hier einfach auch noch Markus sagen will mit diesen vielen Uns, Gottes Liebe drängte tatsächlich Jesus. Man will schon fast meinen, Jesus eilte auf das Kreuz zu. Und was mich dann wieder beeindruckt ist, in diesem ganzen Stress, den Jesus hatte, weil er wusste, der Kreuz ist sozusagen auch das Ende seines Lebens, er wandte sich einzelnen Menschen zu. Er nannte sie beim Namen. Ja, wir wissen das von vielen Geschichten, von Martha, von Maria, von Lazarus, von Nikodemus, Zachäus. Die Vielzahl der persönlichen Einzelbegegnungen zeigte das. Und Jesu Strategie ist keine Massenstrategie. In der Masse sah er jedoch jeden Einzelnen. Jesu Fokus lag auf den Menschen, ihnen die Liebe des Vaters neu zu bringen, die unter allen Gesetzen und Verboten manchmal tatsächlich verschüttet worden war. Und noch mehr, Jesus nahm sich Zeit und zeigte, wie man seinen Willen hier auf dieser Erde tun kann. Und erklärte es noch einmal, wenn die Jünger es wieder nicht verstanden hatten. Markus drückte den Lebensmittelpunkt von Jesus folgendermaßen aus, und zwar in Markus 10, Vers 42 bis 45. Voraus geht eine Geschichte, als sich die Azubis darum streiten, wer ist der Größte unter ihnen. Und in Markus 10, Vers 42 steht, da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele und früher war das so, ich spielte gerne, um zu gewinnen. Und ich musste auch unbedingt gewinnen. So, jetzt bin ich dreifacher Familienvater. Ich habe auch 3 jüngere Kinder. Und da ist es manchmal ratsam, auch als Vater, die anderen gewinnen zu lassen. Aber was mich so beeindruckt, jeder will mit einem Gewinner in Verbindung gebracht werden. Und Verlierer sind alle anderen, die den Spitzenplatz nicht erreichen. Das erlebe ich bei meinen Kindern. Es geht einfach nur darum, irgendwie der Erste zu sein. Wir haben auch Bilder vor Augen, wo es manchmal in der Presse heißt, der ewige Zweite. Da bin ich Fan von diesem Fußballverein. Oder Silbermedaillen werden einfach in die Ecke geschmissen. Ja, sie werden es nicht wertgeachtet, weil man einfach nicht dieses Spiel gewonnen hat. Die Worte von Jesus stehen in einem so krassen Gegensatz dazu. Auf jeden Fall, Jesus ist der Größte. Er ist der menschgewordene Gott, er ist der Christus, er ist der Gesalbte. Aber er trat als Diener in die Geschichte der Menschheit ein. Jesus hatte alle Macht des allmächtigen Gottes. Er weckte Tote auf, er machte Blinde sehend, er heilte verkrüppelte Körper, er stillte den Sturm. Aber trotz all seiner Macht begegnete Jesus als Diener den Menschen. Und heute können wir uns sein Leben zum Vorbild nehmen. Nicht Ehrgeiz oder das Streben nach Macht oder Position soll unsere Motivation sein, sondern sie soll wirklich gefüllt sein von der Liebe Gottes. Jesus kam als Diener und viele Menschen wollten ihn nicht als den Christus anerkennen. Ich finde das ganz spannend, weil wir müssen manchmal darauf achten, dass wir Gott oder seinen Willen ebenfalls nicht ablehnen, weil er uns nicht so in unsere Vorstellung passt. Ja, wir haben manchmal eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Gott reinpasst, was er tun soll. Und vielen hat das nicht gepasst, dass Jesus der Diener ist. Aber Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und er ruft dich heraus, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das klingt nicht unbedingt cool oder nicht unbedingt hip. Das bedeutet nämlich auch, Unrecht über sich ergehen zu lassen. Zu dienen, Opfer zu bringen, vielleicht auch zu leiden. Jesus hat nicht unbedingt Erfolg in unserem heutigen Sinne versprochen, aber er hat Frieden versprochen. Und dass seine Liebe mit uns geht, überall wohin wir gehen, wo wir sind, dass er uns nie alleine lässt. Und dieser Frieden und diese Liebe, die sind nicht von dieser Welt und höher als alle Vernunft, wie Paulus das in einem seiner Briefe schreibt. Hier kommt auch etwas zum Vorschein in diesem Text. Als Sohn Gottes kündigte er es hier schon an, dass er sein Leben als Lösegeld hingeben wird für viele Menschen. Jesu Tod am Kreuz war kein Unfall. Und Gott hat irgendwie nochmal das hingekriegt, das Ruder umzureißen. Jesu Tod am Kreuz war geplant, tatsächlich von Gott selbst. Und nachdem in dem Bericht von Markus alles so schnell gehen muss, bis in dieses Kapitel, und Jesus auf dieses Kreuz zueilte, dreht sich auf einmal in Kapitel 11 das Blatt und das Erzähltempo von Markus wird deutlich langsamer. Es ist wie eine Art Slow Motion. Markus zoomt dieses Kreuz einfach ran und dieses ganze, alles, was Jesus so beschäftigt, die ganze Gedankenwelt und versucht uns damit hineinzunehmen. Wird dieser Sohn, Jesus Christus, der so viel von diesem Leben erzählte und so viel davon Menschen geheilt hat, wird er tatsächlich in den Prüfungen standhalten. Und hier wird deutlich, das Kreuz steht auch für Leiden. Das ist auch nicht so gerne das, was wir hören. Vielleicht auch gerade jetzt ist noch Fastenzeit. Wir sind am Ende dieser Fastenzeit und wir empfinden es manchmal schon als Leiden, wenn wir auf Dinge verzichten. Ich persönlich verzichte auf Schokolade, auf all Süße, auch auf salzige Snacks. Ich trinke nur Wasser, vielleicht noch Tee. Und es war wirklich tatsächlich ein Opfer, als mein Sohn mir neulich dann zum Kaffee meine Lieblingsschokolade eingeschmolzen brachte mit Äpfeln. So, er hat es nur gut gemeint. Ja, und ich verstand das als Leiden. Aber Jesu Leiden war ganz anders. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Satan, der Feind Gottes, und ja, den gibt es tatsächlich, bis zum Schluss versucht hat, Jesus vom Tod abzubringen und es ihm so schwer wie möglich gemacht hatte. Und es muss ein gigantischer Kampf in dem Inneren von Jesus gewesen sein, denn er wusste, er kann mehr als 12 Legionen Engel fordern und könnte hier dem Ganzen ein Ende bereiten. Dazu muss man wissen, die Kreuzigung war die grausamste Strafe, zu sterben. Die Besonderheit lag darin, besonders langsam und qualvoll zu Tode zu kommen. Davor wurde der Häftling entkleidet, er wurde gegeißelt, man verwendete Lederpeitschen, wo in den Riemen Knochen oder Metallstücke eingeflochten waren. Häufig kam es auch vor, dass der Verurteilte schon davor starb, bevor er ans Kreuz ging. Und es ist nicht verwunderlich, dass Jesus das Kreuz nicht mehr tragen konnte und Simon von Kyrene das Kreuz weitertrug. An dem Platz letztendlich angekommen, nagelte man den Verurteilten ans Kreuz. Die Füße legte man so übereinander, dass ein großer Nagel notwendig war, um sie an den unten schräg behauenen Block zu befestigen. Die schmerzenden Nagelwunden rissen teilweise zentimeterweit auf. Dazu kommt es noch, dass auf diesem schädelähnlichen Hügel es richtig mega heiß war und man durstig wurde. Zu den Schmerzen kam noch dazu, dass man keine Luft bekam. Die Muskeln dehnten sich so weit, dass sie zum Muskelkrampf führten, bis sie letztendlich die Atemmuskulatur erreichten. Einige starben nach ein paar Stunden, einige überlebten es tatsächlich ein paar Tage. Um die Sache abzukürzen, brach man ihnen die Beine. Wir wissen, dass man Jesus nicht die Beine brach, auch so wie man dem Passahlamm nicht die Knochen brach. Und wie schlimm das eigentlich wirklich war, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe so einen winzig kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie sich das so anfühlt. Ein Maler wollte ein Bild malen um die ganze Kreuzigung von Jesus rum. Und er suchte sich ein Modell aus, es war nämlich ein richtig guter Maler, und sagt: Gideon, kannst du dir nicht vorstellen, Modell zu stehen? Und er hatte ein richtig großes Kreuz gezimmert. Und ich sollte mich an die Haken dort dranhängen. Und ich weiß noch, wie er irgendwie anfing, die Fotos zu schießen. Ich hing wahrscheinlich nur 5 bis 10 Minuten, aber mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Schon in dieser Pose, in die ich mich begeben sollte, bekam ich kaum Luft. Jesus hing ungefähr 6 Stunden am Kreuz. Und was weiterhin in diesen Schmerzen geschah, war die Verachtung von nahezu allen Menschen. Die Jünger hatten ihn verlassen, weil sie Angst hatten. Judas hatte ihn verraten. Petrus hatte ihn verleugnet. Der Hohepriester und die religiöse Elite, sie spotteten. Der König Herodes spottete. Man hatte einen Schuldigen, einen Mörder, für ihn den Unschuldigen freigelassen. Und nun hing Jesus am Kreuz. Und selbst dort konnte er sich dem Hohn und dem Spott nicht entziehen. Einer der Verurteilten neben ihm, ja, spottete. Die Soldaten machten Witze. Was mich beeindruckt ist, Jesus klagt nicht an, sondern er ist gütig, er neidet nicht, er benimmt sich nicht unanständig, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Genauso wie wir das aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, aus dem Hohelied der Liebe kennen. Jesus blieb Gott treu in den schwersten Stunden, wo er richtig leiden musste. Und in Markus 15, Vers 37 lesen wir, da schrie Jesus laut auf und er starb. Und in diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und Markus drückt es hier aus, in dieser Stelle, warum Jesus eigentlich auf diese Erde gekommen ist. Denn dieses Wort aufreißen finden wir nur 2-mal in seinem Buch. Am Anfang des Dienstes von Jesus, wir haben die Bibelstelle schon gelesen, bei der Taufe, da riss der Himmel auf. Und der Vater, natürlich war er stolz auf seinen Sohn, aber noch mehr, um zu zeigen: Ich bin nicht im Himmel geblieben, sondern ich bin zu euch gekommen als Mensch. Und hier am Ende des Lebens von Jesus riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Konnte vorher nur der Hohepriester einmal im Jahr mit Furcht und Zittern in das Allerheiligste des Tempels gehen, um Gott zu begegnen, war nun der Weg frei, damit jeder Gott begegnen kann, weil Jesus selbst das Opfer war, das ein für alle Mal dargebracht wurde. Und das Kreuz steht natürlich für das Leben Jesu in Aktion. Nicht nur für kluge Sprüche oder Weisheiten, sondern wirklich die Taten, die Wunder, die er tat, den Menschen, denen er diente. Aber besonders der Lebensmittelpunkt von Jesus, das Dienen. Ich bin ein König, der dient, und ihr sollt auch dienen. Und alles wird bestätigt in seinem Leiden, und er geht dem Leiden nicht aus dem Weg. Das ist der Beweis Gottes in schweren Zeiten, auch wo wir manchmal drinstehen. Jesus ist gekommen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für alle Fehler, die wir jemals gemacht haben. der Himmel wurde aufgerissen, der Vorhang wurde in zwei gerissen. Und das zeigt uns, der Himmel hat geöffnet, selbst wenn Kirchen vor Ort gerade geschlossen sind. Egal wie lange zwischen dir und Gott Funkstille war oder du noch nie mit Gott in Kontakt gekommen bist, überall wo du bist, kannst du Gott begegnen. Es braucht keinen Tempel oder keinen besonderen Mittler, keinen Priester. Dort, wo du bist, kannst du Gott begegnen und zu ihm sprechen. Und das Besondere ist, Gott redet zu dir. Das ist das, woran wir heute denken dürfen. Es war nicht der leichte Weg. Gott geht den schweren Weg für dich, weil er bereit ist, dir zu dienen. Und das dürfen wir feiern, denn es war und ist nach wie vor ein Sieg über alles, was uns von Gott trennt. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen, um dir zu dienen, aber gleichzeitig ruft er dich heraus, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und die Frage kann sein, wo kann ich dienen? Vielleicht auch gerade in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Krise. Und ich habe einen ganz besonderen Post gesehen auf Instagram, der mich wirklich bewegt hat. Wo er sagt, es gibt drei Phasen in dieser ganz besonderen Zeit. Und die erste Phase ist die Panikphase. Ja, einige tätigen Panikeinkäufe, die hamstern Toilettenpapier, Essen und Medizin, die man vielleicht nicht braucht, sind vielleicht sogar auch schnell gereizt. Die zweite Phase ist die Lernphase. Ja, ich lasse die Kontrolle los. Ich höre auf, schlechte Nachrichten zu konsumieren. Ich erkenne alle, dass die Leute um mir drumherum alle irgendwie das Beste tun. Und dann gibt es die dritte Phase, die Wachstumsphase, wo man erkennt, ich bin dankbar. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich denke über andere nach, auch wie ich helfen kann. Und hier sind wir herausgefordert, uns tatsächlich zu fragen, wo und wie kann ich ein Diener sein? Wo und wie kann ich den Himmel tatsächlich auf die Erde bringen? Bin ich bereit, für die Wahrheit über meinen Schatten zu springen? Und für die Wahrheit zu stehen, auch wenn es weh tut, auch wenn ich leiden muss? Es kann sein, dass du hier bist und noch nie die Entscheidung getroffen hast, Jesus zu folgen. Und ich will dich einladen, in eine neue Lebensphase mit Gott zu kommen. Mit seiner Kraft, auch mit seinem Leben. Weil Jesus hat dir gedient, hat für dich gedient. Und heute kann ein erster Tag sein. Du darfst Teil dieser Familie sein. Und vielleicht bist du auch derjenige, der wie der Hauptmann dort am Kreuz erkennt und sagt, ja, Jesus, tatsächlich, du bist Gottes Sohn. Und man mag sich tatsächlich fragen, warum Gott seinen Sohn opferte. Konnte es keinen anderen Weg geben? Ich glaube, dass Gott ein Ausrufezeichen setzen wollte, dass du seine Liebe einfach nicht übersehen kannst. Er hat an dich gedacht, er hat den Himmel aufgerissen, er hat den Vorhang aufgerissen, damit nichts mehr zwischen dir und ihm steht. Und so lädt Jesus dich ein, zu ihm zu kommen. Und wenn du diese Entscheidung jetzt treffen willst, Gott, ich will dir mein ganzes Leben geben, dir all meine Fehler geben und ich will, dass du der Chef wirst in meinem Leben, dann sprich dieses Gebet ganz bewusst mit, was ich jetzt vorbete. Und in deinem Wohnzimmer kannst du einfach still für dich oder einfach auch laut mit nachbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben. Ich glaube mit meinem Herzen und ich bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast und eine Entscheidung für Gott getroffen hast, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf. Wir wollen gerne noch einmal persönlich mit dir reden, vielleicht auch persönlich mit dir beten, am Telefon dort, wo du bist.